Deutschlandfunk, Information und Musik.
Lassen Sie uns nun über Meinungsfreiheit, besser über Debattenkultur sprechen. Wir erleben gegenwärtig teilweise wie an US-amerikanischen Universitäten, aber auch an deutschen Universitäten so etwas wie Cancel Culture praktiziert wird. Unliebsame Autoren oder Referenten, die werden gebasht, denunziert, ausgeladen, Debattenbeiträge für unmöglich erklärt oder gar verhindert. Unzeitgemäße oder gegenwartskritische Meinungsäußerungen, die nicht einem, ja sagen wir, avantgardistisch-emanzipatorischem Ton entsprechen, die nicht gendergerechte Sprache, veganen Lebensstil oder klimaneutrale Mobilität und Identitätspolitik kritisch befragen, die werden verdächtigt, autoritär oder neurechts zu sein. Auf unliebsame Kritik wird dann ziemlich ungnädig reagiert. Mit René Schlott habe ich darüber gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für historische Forschung in Potsdam. Und ihn habe ich gefragt, was ist Ihnen aufgefallen? Was ist da kürzlich geschehen?
Ja, unmittelbarer Auslöser war ein Beitrag auf der Plattform LISA. Das ist eine Plattform der Gerda-Henkel-Stiftung. Ein sehr anerkanntes Wissenschaftsportal im deutschsprachigen Raum. Auf diesem Portal publizieren und werden interviewt Doktoranden und Doktorandinnen, Professoren und Professoren zu ganz unterschiedlichen Themen der Geisteswissenschaften. Und zum ersten Mal seit 10 Jahren ist ein Beitrag auf diesem Portal gelöscht worden. Ich habe den Beitrag selber gar nicht lesen können, weil er dann schon gelöscht war, aber die Meldung über diese Löschung gelesen. Und das fand ich doch schon einigermaßen alarmierend. Also ohne, dass ich den Text kenne, ohne, dass ich den Inhalt kannte dieses Textes, fand ich allein diese Nachricht schon alarmierend. Und sie fällt eben in eine Zeit, das haben Sie eben richtig benannt, der erhitzten Debatte, der Debatte, die zum Teil eben auch unter Ausschlusskriterien funktioniert. Und daraufhin bin ich eben aufmerksam geworden auf diese Löschung hin und habe mir dann nochmal den Beitrag genauer angeschaut und dann auch diese öffentliche Intervention gewagt.
Wer Political Correctness nur im Mund führt, macht sich ja verdächtig, der neuen Rechten vielleicht nach dem Mund zu reden. Also das führt ziemlich schnell zu einem Schuldspruch.
Richtig, das ist inzwischen ein Kampfbegriff geworden, den es eigentlich in der öffentlichen Debatte zu vermeiden gilt, wenn man nicht in so eine Ecke gestellt werden möchte. Es gibt Grenzen des Sagbaren, auch im akademischen Bereich, auch im Wissenschaftsbereich, die man besser nicht überschreiten sollte. Und mein Aufruf gilt eigentlich, ja, auch diese Grenzen des Sagbaren sollte man kritisch hinterfragen. Denn das ist ja ein Wesenskern der Wissenschaft und der Wissenschaftsfreiheit in einer offenen Gesellschaft, alle vermeintlich aufgestellten Grenzen kritisch zu hinterfragen.
Und wer dann voreilig mit Disclaimern antwortet, also sich bewusst distanziert, wo es vielleicht gar nicht nötig ist, weil es ja zu einem offenen Meinungsaustausch zählt, wenn wir uns als offene liberale Gesellschaft verstehen, der kneift und gibt klein bei.
Ja, klein bei würde ich nicht sagen. Es ist einfach, er passt sich am herrschenden Diskurs an, einfach weil es natürlich auch für den oder diejenige auch einfacher ist, sich dem herrschenden Diskurs anzuschließen, weil das ist risikofrei, das schadet nicht der Karriere. Wir alle kennen die Situation in den deutschen Geisteswissenschaften, da sind oft prekäre Beschäftigungsverhältnisse, sehr unsichere Karrierewege. Und wenn man da nicht auffällt, wenn man sich anpasst, wenn man nicht unbedingt eine Meinung, die quer zum Meinungskorridor steht, äußert, dann schätzt man zumindest die Karrierechancen höher ein. Und da gibt es auch ein sehr vorsichtiges Verhalten, auch ein, ja, ich würde sagen, vorauseilenden Gehorsam zum Teil. Und das ist natürlich gefährlich, einfach sowohl für die Meinungsfreiheit wie auch für die Wissenschaftsfreiheit. Denn die einzigen Grenzen, die beiden gesetzt sind, die sind verfassungsrechtlich definiert, nämlich, dass es keine Beleidigungen gibt von Personen, keine Verleidigung der persönlichen Ehre oder auch keine Holocaustleugnung. Das sind ganz klar definierte Grenzen. Alles andere ist erlaubt und sollte auch weiterhin ausgeübt werden, denn ich habe sonst Sorge, dass die Meinungsfreiheit und auch die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland verkümmert.
Es ist doch interessant, Herr Schlott, dass wir kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls in einem Moment, wo die Ausweitung technischer Kommunikationsmöglichkeiten unbegrenzt ist, wo auch symbolische und tatsächliche Mauern gefallen sind, wir jetzt neue Limitationen erleben. Das muss doch auch jemand wie Sie, da müssen Sie doch empfindlich reagieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das erklärt sich natürlich, diese Empfindlichkeit, diese hohe Sensibilität, die ich für solche Fragen habe, erklärt sich natürlich auch mit meiner Ostbiografie. Ich bin in der DDR groß geworden. Nun vergleicht man als Historiker nicht leichtfertig ein System mit dem anderen. Aber selbst der Vergleich ist ja schon problematisch oder wird problematisiert, weil er immer gleichgesetzt wird mit einem Gleichsetzen. Vergleichen bedeutet aber auch, die Unterschiede zu betonen. Und tatsächlich ist es so, das sehe ich auch kritisch, dass die neuen, sogenannten neuen Medien, die sogenannten sogenannten sozialen Medien hier neue Mauern eigentlich errichtet haben. Und das ist auch ein Problem, das ja in dem inzwischen berühmten offenen Brief der 150 Intellektuellen, vor allen Dingen US-amerikanischer Herkunft, problematisiert wird, nämlich das Internet, Twitter vor allen Dingen, als ein Erregungsmedium, wo man sehr schnell sachlich verkürzen kann und sehr schnell auch Debatten hochkochen kann, sehr schnell auch Debatten emotionalisieren kann, radikalisieren kann. Und das ist tatsächlich ein Problem, das ich auch für die Geisteswissenschaften sehe. Ich will nochmal daran erinnern, der Beitrag auf Lisa ist ja gelöscht worden wegen der heftigen Reaktion bei Twitter, bei Facebook. Das ist sogar, führte dann sogar so weit, dass selbst diese Posts bei Facebook und Twitter gelöscht worden sind. Nicht nur der Beitrag selbst, sondern auch diese Posts gelöscht worden sind. Man die Diskussion also jetzt auch gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist natürlich für eine lebhafte, offene Debatte, wie sie eine offene Gesellschaft auch braucht, alles andere als förderlich.
Es ging um ein durchaus streitbares Buch, das wollen wir hier gar nicht unterschlagen, einer Münchner Psychologin, Wirtschaftspsychologin Sarah Diefenbach und eines Mitautors über Political Correctness. Und das allein schon in die Arena zu werfen, ist schon fast schon Grund genug für einen Bann.
Das ist richtig und vor allen Dingen ist es problematisch, wenn man gleichsetzt, sozusagen, wenn man diese beiden Autorinnen und Autoren zu Wort kommen lässt, dann heißt es ja nicht, dass man mit ihnen inhaltlich übereinstimmt. Was gemacht worden ist, ist ja dem Portal Lisa auch vorzuwerfen, dass es rechts eingestellt sei, dass es eben Neurechts sei, weil diesen beiden Kolleginnen und Kollegen ein Forum geboten worden sei. Und das finde ich hochproblematisch. Das ist nämlich eine Gleichsetzung von Medium und Botschaft. Nur weil man sozusagen die Leute zu Wort kommen lässt, um überhaupt eine Debatte vielleicht anzustoßen. Man muss ja mit den beiden auch gar nicht inhaltlich übereinstimmen. Das tue ich auch nicht. Aber zumindest muss ihnen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Thesen vorzutragen, um sie dann eben miteinander konstruktiv zu diskutieren und nicht gleich von vornherein zu verbannen.
Es ist ja eigentlich sogar im Gegenteil, es kann ja gar nicht im Interesse der Opponenten sein, das zu unterbinden, weil gerade ja die Durchsetzung ihrer Position davon abhängt, dass sie das bessere Argument in den Ring zu werfen haben. Also insofern ist es ja auch quasi dialektisch zu kurz gesprungen. Wenn wir Demokratie als kommunikativ offene Gesellschaft der Gleichberechtigten verstehen, auf dem Boden des Grundgesetzes, dann muss doch, wenn ich Sie recht verstehe, eigentlich mehr möglich sein als im Moment.
Das muss auf jeden Fall möglich sein. Ich denke auch, deshalb fordere ich das ja auch wieder ein. Wir haben ja mit dem Grundgesetz, ich will erstmal ganz grundsätzlich feststellen, wir haben ja in Deutschland eine Meinungsfreiheit. Die ist überhaupt gar nicht in Frage zu stellen. Und die ist auch tägliche gelebte Praxis. Viele verwechseln Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man eine Meinung kundtut, muss man damit rechnen, auch auf Widerspruch zu treffen. Da muss man auch damit rechnen, Gegenargumente zu ertragen, darauf die auch anzuworten. Aber in jedem Fall ist es ja wichtig, diese Argumente der vermeintlichen Gegenseite erstmal anzuhören und sich die erstmal einer konstruktiven Debatte dann erstmal zu stellen, bevor man sie überhaupt erstmal in Bausch und Bogen vielleicht als rechts ablehnt. Weil der Erkenntnisgewinn, jemanden als rechts zu bezeichnen, ist erstmal null, jedenfalls für die wissenschaftliche Erkenntnis. Und deshalb ist da jede Debatte am Anfang gleich abgewürgt, indem man jemanden als antisemitisch oder rechts oder als neurechts bezeichnet. Ganz im Gegenteil, wichtiger wäre es ja, genau auf die Argumente einzugehen und vielleicht auch in einen konstruktiven Austausch zu gehen.
Denn dann könnte man ja über so Dinge diskutieren, was man etwas anspruchsvoller formuliert, Normenkontrolle oder Normenkonflikte zum Beispiel nennt, ja, wo gewisse Lebenseinstellungen der einen mit den Lebenseinstellungen der anderen kollidieren, über die man dann durchaus auch in einem Habermasschen Sinne ja einen Diskurs führen könnte, wenn man den wollte.
Richtig, genau. Aber ich sehe halt auch ganz oft, dass es erstmal gar nicht die Bereitschaft gibt, in diesen Diskurs zu gehen, weil man sagt, mit solchen Leuten unterhalte ich mich nicht. Die sind menschenverachtend, die haben rassistische Positionen. Dem Diskurs verweigere ich mich. Und dann macht es Twitter ja auch ziemlich leicht, sich erstmal auf die vermeintlich richtige Seite zu stellen. Das kostet ihnen nur einen Klick oder eine kurze Nachricht und schon können sie sich besser fühlen und stehen sozusagen auf der richtigen, auf der besseren, auf der solidarischen Seite. Mark Lilla hat das mal bezeichnet als Aktivisten ohne wirklichen Aktivismus, weil so ein Klick kostet ihnen ja nicht viel. Da müssen sie können sogar anonym bei Twitter sein, sie müssen nicht mal ihr Gesicht zeigen.
New Yorker Ideenhistoriker.
Richtig, genau. Und das macht natürlich Twitter irgendwie leicht, dass man anonym vielleicht auch noch eine Meinung kundgeben kann und eine Debatte vielleicht anheizen kann. Also hier sehe ich tatsächlich eine Gefahr, dass diese Digitalisierung, die bestimmt auch viele Vorteile für die Debattenkultur hat, im Moment gerade sehr negativ sich auf die Debattenkultur auswirkt. Und vielleicht noch mal eine Richtigstellung aus meiner Sicht. Der Brief der 150 Intellektuellen hat ja nicht so sehr darauf gezielt, dass man jetzt sagt, also da wird links gegen rechts ausgespielt oder links gegen liberale Grundauffassung, sondern der hat ja vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass es eben eine Beschleunigung von Debatten, eine Verkürzung von Debatten über Twitter gibt, denen wir auf jeden Fall irgendwie uns entgegensetzen müssen und wieder in die Ernsthaftigkeit von Debatten auch reinzugehen. Und dazu gehört eben als Grundvoraussetzung, die andere Seite erst einmal anzuhören mit ihren Argumenten und dann eben der ganzen Sache argumentativ mit eigenen Argumenten zu begegnen. Das ist natürlich auf 140 oder 280 Zeichen nicht immer so leicht, deshalb müsste man die Debattenkultur vielleicht auch ein Stück weit aus Twitter wieder rausholen und tatsächlich physisch miteinander zusammentreffen.
Und am Ende bleibt die freie Rede als Rede über Freiheit dann auf der Strecke, ne?
Richtig. Und das sollten wir doch, weil wir diese Zeichen an der Wand ja sehen und weil wir ja auch in verschiedenen anderen europäischen Ländern, auch in Nachbarländern sehen, dass es Anzeichen für diese Beschneidung der freien Rede gibt, für die Beschneidung von Wissenschafts-, von Meinungsfreiheit, dann sollten wir diese Signale, die in Deutschland ja noch relativ übersichtlich sind, doch sehr ernst nehmen und jetzt auch rechtzeitig sozusagen darauf reagieren und wieder eine offene Debatte führen und wirklich Schluss machen mit dieser Anpasserei und auch mit dem Konformismus, denn der ist der wissenschaftlichen Erkenntnis in keiner Weise zuträglich.
Meint und sagt René Schlott über Meinungsfreiheit und Debattenkultur, ist wissenschaftlicher Referent und Mitarbeiter am Zentrum für historische Forschung in Potsdam.